Gell, wir haben heute Morgen schon so viel von Segen gehört und von Segen gesprochen. Und jetzt predige ich auch noch von Segen und über den Segen. Ich bin dir voll dankbar, dass wir segnen dürfen, dass wir Gottes Segen erbitten dürfen. Und ich möchte einfach auch noch um Gottes Segen für uns bitten, die mir heute zuhören, dass Gott in unsere Herzen spricht. Ich möchte noch zum Anfang der Predigt beten. Ihr dürft gern aufstehen in einer guten Erwartungshaltung. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist, präsent bist, dass du da bist. Egal, ob wir 2, ob wir 3, ob wir 60, ob wir 100 Leute sind, wir wissen, du bist hier. Du hast versprochen. Und ich danke dir dafür. Und ich bete, dass das, was du zu sagen hast, dass deine Worte heute Morgen in unsere Herzen fallen. Und dass es nicht was ist, was uns kalt lässt, sondern ich bete, dass echt was, dass das Früchte trägt. Ich bete, dass die Predigt und die Lieder und alles, was gesagt und gesprochen und was wir untereinander sprechen und das, was du sprichst in unserem Herz, dass das dazu dient, dass wir dich ehren und dich anbeten dürfen. So segne du den Gottesdienst heute Morgen. Amen. Genau, wir wollen reinstarten in das Thema Segen. Und ich habe euch einer der älteste Segen mitgebracht, der in der Bibel steht. Und zwar wird er genannt der aaronitische Segen. Das steht im 4. Mose 6, Vers 24. Die Hadassah hat es gerade schon in Liedform gesungen. Wenn ich singen würde, ich glaube, ihr würdet wahrscheinlich alle rauslaufen. Ich würde es einfach sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wahrscheinlich hat es jeder von uns schon zigmal gehört, oder? Wenn wir in der Kirche sind, egal ob evangelisch, ob katholisch, ob Freikirche, überall wird der Segen oft am Ende des Gottesdienstes gesprochen. Als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe und als ich mir das nochmal auf die Zunge zergehen habe lassen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, da bin ich erstmal in Stutze gekommen und habe nachgedacht und habe gedacht, was heißt denn das eigentlich? Ich weiß nicht, ob du weißt, was das heißt. Ob du halt das aus Tradition kennst und sagst, jupp, das beten wir halt, das habe ich im Konfirmandunterricht gelernt und deshalb weiß ich, dass man das betet. Oder kennst du den tieferen Sinn und was die Sätze bedeuten? Ich habe immer nur stumpf mitgebetet. Ich will aber heute, sage ich mal, Licht ein bisschen habe Licht in mein Dunkel gebracht in der Vorbereitung und versuche euch das ein bisschen näher zu bringen. Ich glaube, wir können über jeden von den 3 Verse mindestens eine Predigt halten. Wir können wahrscheinlich über jedes Wort, den er in dem Segen eine eigene Predigt halten. Das ist so schön, weil es so tief und so, ja, so vielsagend ist. Aber ich höre zum Vorgeplänkel auf. Wir starten rein. Der Herr segne dich und behüte dich. In anderen Übersetzungen heißt es, der Herr segne dich und beschütze dich. Also es geht irgendwie um Segen und es geht um Bewahrung, Segen und Schutz. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, so wenn ich um Segen und Schutz denke und höre, dann verstehe ich es immer auf der Ebene, die ich sehe. Ich bin gesegnet, weil ich ein schönes Haus habe. Ich bin besonders gesegnet, weil ich eine tolle Frau habe. Da habe ich Segen. Mit meinen Eltern habe ich gestern drüber gesprochen und gesagt, wir sind gesegnet, weil wir haben Enkelkinder. Ihr Omas und Opas, wo ihr heute dabei seid, wo wir segnen von den Kindern, ihr sagt, wir sind immer gesegnet mit unseren Enkelkindern. Ich bin gesegnet, wenn ich ein vollgefülltes Bankkonto habe. Dann geht es mir gut, wenn ich keine Schulden habe. Dann bin ich wirklich gesegnet. Vielleicht bin ich jetzt gesegnet mit Urlaub. Aber ich habe mir überlegt, sind wir nur dann gesegnet, wenn wir auch gesund sind? Ist das das, was wir für unsere 4 Kinder, die wir heute gesegnet haben, aussprechen, dass sie materiell alles, was sie sehen und anfassen können, dass sie dafür reichlich haben? Bete mir für Schutz und Bewahrung. Bete mir dafür, dass ihnen nichts passiert. Und ich glaube, es ist schön, wenn sie gesund bleiben. Es ist total gut, wenn sie nicht leiden müssen. Ich würde mir es für sie wünschen, ich würde mir es für meinen Henry wünschen, dass er mal alle Chancen hat. Das wünsche ich denen von Herzen, das wünsche ich uns von Herzen. Aber heute Morgen möchte ich in dem Satz, der Herr segne dich und behüte dich, ein bisschen weggucken von dem, was wir anfassen können und sehen können, sondern ein bisschen dahin gucken auf den inneren Mensch, auf unser Herz. Was wäre, wenn wir das Konzept von Segen und Bewahren, also von Reichtum und Gesundheit, nicht nur auf das, was wir sehen und anfassen können, Münze, sondern das übertragen auf dein und mein Herz. Ich habe mir überlegt, ob ich den Satz heute Morgen sage. Aber, und ich kann das ganz gut sagen, weil ich bin ein gesunder Mensch, zumindest von dem, was ich weiß. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass körperliche Gesundheit weniger wichtig ist als die Gesundheit von deiner und meiner Seele. Ich glaube, im Jahr 2020 und im Jahr 2021, wenn man so im Fernsehen guckt, wenn man Nachrichten liest, dann gibt es wahrscheinlich gefühlt nichts Schützenswerteres als unsere Gesundheit. Ihr tragt heute Morgen Maske aus Schutz vor eurer Gesundheit. Aber ich behaupte, das Schützenswerteste, das es in unserem Leben gibt, das ist dein und mein Herz. Was meine ich damit? Jesus hat es mal erklärt in Lukas 6, Vers 45, im zweiten Teil der Bibel. Er sagt, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herz trägt. Wenn ein Mensch ein böses Herz hat, dann wird er auch Böses von sich geben. Denn wovon das Herz voll ist, das spricht der Mund. Das, was im Herz drin ist, das kommt raus. Also wenn dein Herz voll ist von Gutem, voll ist von Lob, voll ist von dem, dass du merkst, das ist Gott und seine Natur, wie toll er das gemacht hat, dann bist du gesegnet. Wenn dein Herz voller Dankbarkeit ist, dann bist du gesegnet. Und gleichzeitig, wenn so Krankheiten wie Stolz, Krankheiten wie Neid unser Herz befallen, ich glaube, dann ist es ein wirkliches Problem. Die eigentliche Challenge in unserem Leben ist, und das eigentliche, wofür wir Segen und Bewahrung bitten können, sind das solche Geschwüre wie Eifersucht, wie Gier, wie Sorge, wie Abhängigkeit von Menschen, nicht unser Herz befallen und sich da einnisten. Der Herr segne dich und behüte dich. Ich glaube, dass dein Herz gesund ist und nicht krank, das ist das, was wir mit dem Segen auch wünsche. Ich wünsche es den vier, die wir heute Morgen gesegnet haben, dass ihr innerer Mensch wächst, heranwachsen darf, dass der stark wird, dass sie vor allem erkennen, oder Flo hat es so schön gebetet, dass sie erkennen, wer sind sie und gleichzeitig erkennen, wer ist Gott. Gesegnet ist, wessen Herz voll ist von Hoffnung, voll ist von Großzügigkeit, voll ist von Freude. Der ist gesegnet. Und es erbitte mir, wenn wir sagen, der Herr segne dich und er behüte dich. Ich segne, der Herr segne dich mit Dankbarkeit, mit Freude, mit Leidenschaft. Jetzt sind sie, glaube ich, alle weg, unsere vier Kinder. Aber denen wünschen wir es besonders und ich wünsche es dir und mir. Wir haben heute Morgen ganz viel über Segen gesprochen. Ich glaube, manchmal ist es gut, noch mal kurz zu umreißen, was ist eigentlich Segen? Segen heißt, und es ja, das hat der Willi so schön eingeführt, von Gott her zu sprechen, die gute Worte von Gott her zu sprechen. Ich erbitte von Gott, dass er das tut, nicht aus mir heraus. Im Lateinischen kommt das Wort, das Segnen kommt aus dem Lateinischen Signare bezeichnen. Und wenn ihr es beobachtet habt, jeder, der gebetet hat für das Kind, der hat seine Hand aufgelegt. Das ist das äußere Zeichen von Segnen. Der eigentliche Wortstamm, Gutes sagen, Gutes wünschen, eben mit der Berührung, das ist das, was wir von Gott her in diesem Segen tun. Und das müssen wir nicht nur hier machen, das ist nicht an, wie du es gesagt hast, an irgendwas gebunden. Das könnt ihr jeden Tag machen. Ich kann meinen Henry jeden Tag neu segnen, mit Segen in sein Leben schicken. Weil Zuspruch, die guten Worte, die machen stark. Ich finde es so schön, das zu sehen. Unser Henry, jetzt ein bisschen über ein Jahr alt, krabbelt so Spielleiter hoch, also so ein Spielturm. Und wenn ich dann hinstehe und sage, aber Henry, ich glaube, du bist ja noch zu klein und pass mal auf. Ich glaube, er wird klein bleiben. Und wenn ich sage, guck mal, ich halte meine Hand hinter dich und ich helfe dich und ich unterstütze dich, aber du gehst da hoch und ich glaube, dass du das schaffst, dann geht er hoch. Zuspruch macht was mit uns. Zuspruch durch Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Genau, wir legen die Hände auf als äußeres Zeichen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal, wenn du es gebetet hast, in einer Kirche, ob du schon mal daran gedacht hast, dass Segen und Schutz nicht nur das Äußere angeht, sondern vor allem auch der Inneres angeht. Vielleicht, wenn du das nächste Mal dran oder das nächste Mal betest, darfst du gerne dich daran erinnern. Ich mag das wie Sätze, die erstmal unscheinbar sind, wenn man sie dann anguckt und näher anguckt, wie sie einfach einmal sich entfalten und wie so viel da drin steckt. Der Herr segne dich und behüte dich. Ich habe der Predigt als Unterüberschrift, für mich vielleicht als interner Arbeitstitel, drunter geschrieben, der Herr segnet mit drei Hände. Und die erste Hand, in dem ersten Satz, da geht es darum, der Herr durch das Hände auflegen, das Segne, das ist das, Gott schützt, Gott wacht über dir und über mir. Mit der ersten Hand. Wir möchten zum zweiten gehen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. In einer anderen Übersetzung heißt, der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Ich habe das lange nicht verstanden, weil das doch eher alte Worte sind. Aber in der altorientalischen Kultur hat es Abwende vom Gesicht des Königs bedeutet, dass wenn jemand zum König gekommen ist und was von ihm wollte, dass er das abgelehnt hat. Also wenn man sich jetzt vorgestellt hat, da ist irgendjemand von seiner Bedienstete zum König gegangen und hat gesagt, lieber König, ich würde gern vielleicht die drei schönste von deinen Pferde in die nächste Provinz führen, um zu zeigen, wie stark und wie groß du mein König bist. Und wenn der König dann weggeguckt hat, hat er gewusst, okay, muss ich mir was Besseres überlegen. Und wenn er angeguckt wurde, dann hat er gewusst, yes, ich kann losziehen mit den drei besten, mit den schönsten Pferden. Oder wenn es ein Handwerker war und gesagt, ey, mein lieber König, ich habe da noch was ausstehend von ein paar Kunden, ich bin da nicht ganz fertig geworden oder der ist in Zahlungsverzug gekommen und ich muss vielleicht mit meiner Steuer ein bisschen, ich komme nicht ganz über die Runde, könntest du vielleicht meine Steuer noch um einen Monat oder ein bisschen nach hinten auszögern, kannst du mir das Stunde, wenn der König dich angeguckt hat und hast gewusst, dann fällt dir ein Stein vom Herzen. So war das in der altorientalischen Kultur, wenn der König dich angeguckt hat. Und das Konzept, das finden wir hier. Angewendet heißt es, wenn Gott uns anguckt, Gott uns ansieht, dann schaut er uns freundlich an. Wenn wir was von Gott erbitten, dann ist die Frage gewesen, guckt mich Gott an. In der Psalme heißt es, wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Und der Psalmschreiber, der bittet Gott darum, dass Gott seinen gnadespendenden Blick eben nicht abwendet. Die Frage oder der Wunsch war immer, Gott, schau mich bitte an. Wenn ich eine Bitte habe, schau nicht weg. Das heißt, wenn Gott wegblickt, ist ein Zeichen der Ablehnung. Wenn Gott hinzieht, wenn Gott dich freundlich ansieht, ist ein deutliches Zeichen der Zuwendung. Und damals, in der Zeit, als der Segen geschrieben wurde, da war das noch nicht so ganz klar. Da war ich auf die Gunst Gottes angewiesen. Aber heute ist absolut eindeutig und klar. Mit voller Überzeugung können wir sagen, Gott sieht dich und er schaut dich freundlich an. Jeden, wo heute von euch hier sitzt. Kann ich das voller Überzeugung, ohne dass ich dich kenne, kannst du das sagen, Gott schaut dich freundlich an. Gott sieht, wie du treu Tag für Tag zur Arbeit gehst. Gott sieht, wie du deine Familie ernährst. Gott sieht dich, wie du deine Eltern pflegst, wie du dich selber da drei zurücknimmst. Gott sieht dich, wie du für deine Kinder da bist, wie du für sie alles gibst, das Beste gibst. Gott sieht dich in deinem Kümmern um deine Nachbarn. Gott sieht dich, wie du in deiner Gemeinde hier oder wo du einmal bist, in deiner Gemeinschaft, in deiner Community dienst, wo es niemand anderes sieht. Gott sieh dich auch, wie du mit Ungerechtigkeit, mit Mobbing zu kämpfen hast. Gott sieh dich, wie du mehr Fragen als Antworten hast. Gott sieh dich, wie Zweifel vielleicht ein ständiger Begleiter ist. Gott sieh dich dann, wenn du ihn nicht sehen willst. Und dann, wenn du dich vor ihm verstecken willst. Und ich könnte gerade so weitermachen. Gott, sieh dich in deinem Schmerz. Gott, sieh dich in deiner Trauer. Gott, sieh dich in deiner Einsamkeit. Gott, sieh dich in deiner Depression. Gott, sieh dich, wie du ihn anklagst, und Gott, sieh dich, wie du mit ihm ringst. Gott, sieh dich, und er schaut dich freundlich an. Er ist dir zugewandt. Er ist für dich. Warum können wir das behaupten? Warum kann ich das einfach so raushauen und sagen? Viele Jahre nachdem der Segen aufgeschrieben wurde, viele Jahre danach hat Jesus hier auf unserer Erde gelebt. Jesus hat das Reich Gottes erklärt, hat auf seinen Vater hingewiesen, hat auf Gott hingewiesen. Und letztlich hat er seinen Auftrag erfüllt auf der Erde, als er am Kreuz für dich und mich gestorben ist und als er am Kreuz gehangen ist und gerufen hat, es ist vollbracht. Und wir könnten hier sagen, und jetzt sehe ich dich freundlich an. Die Frage ist nicht mehr, hast du dein Gesicht mir zugewandt, sondern jetzt schaue ich dich freundlich an, jeden von dir. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei und jetzt steht nichts mehr und gar nichts mehr zwischen dir und Gott. Die Frage ist jetzt gar nicht mehr, ob du gut genug bist für Gott, ob du ethisch korrekt gelebt hast, ob du einwandfrei lebst. Die Frage ist nicht mehr, sondern die Frage ist ein für alle Mal geklärt. Ab dem Moment, als Jesus gestorben ist, und er dich freundlich ansieht, ist das nicht, weil du was getan hast. Damals hat keiner von uns gelebt, sondern weil Jesus es getan hat. Gott sieht dich freundlich an. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und er ist dir gnädig. Ich weiß nicht, je nachdem, wie du über Gott denkst, kann es ja auch einem Angst machen, wenn man so dran denkt, er sieht mich immer. Er sieht, was in meinem Herz vor sich geht. Er sieht, was meine Gedanken sind. Aber ich will es dir heute Morgen wirklich zusprechen und will es dir sagen. Du brauchst dich nicht vor Gott zu schämen. Er schaut dich freundlich an. Das Angebot steht, sein freundlicher Blick, der steht. Der ist da. Und jetzt komme ich mit meiner zweiten Hand. Die erste war die Hand, die segnet. Die zweite Hand, das ist die, die ausgestreckt ist. Und ich glaube, die zweite Hand, das ist die, die wartet und sagt, ja, was machst du? Schaust du freundlich zurück? Schlägst du ein? Die zweite Hand ist die, die ausgestreckt ist. Sagst du, ja Gott, ich schaue dich auch freundlich an. Ja, ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Ja, ich glaube, dass ich auf dem Holzweg bin, wenn ich dich nicht freundlich Einblick. Ich will nicht mehr der Chef in meinem Leben sein, sondern du sollst sein. Es geht nicht mehr um die Vergrößerung von meinem Reich, sondern es geht um die Vergrößerung von deinem Reich, Jesus. Es geht um deine Kraft, es geht um deine Herrlichkeit, für immer mein ganzes Leben lang. Das ist die konkrete Frage. Die Hand ist ausgestreckt. Schlägst du ein? Wenn du vielleicht unruhig wirst auf deinem Stuhl und sagst, ja stimmt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich will, ja. Es ist was, ich will nicht mehr das alleine leben und ich will nicht mehr alleine das machen. Ich sehe, dass die Hand ausgestreckt ist und ich sehe, dass eigentlich nur noch darauf wartet, Jesus darauf wartet, dass ich einschlage. Dann ist es ein guter Moment, es ist ein guter Tag heute, wo wir über Segen sprechen. Ich glaube, das ist der größte Segen, den du haben kannst, mit Jesus gemeinsam zu leben. Und wenn du sagst, ja, das macht was mit mir, dann teile das gern. Teile es mit jemandem, wo du vertraust, teile es mit deiner Familie oder komm nachher, pass mich ab, ich würde gern mit dir beten. Also die erste Hand ist die, die segnet, und die zweite Hand ist die, die wartet, ob du einschlägst. Und jetzt kommen wir zur dritten Hand und dem dritten Satz. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und er gebe dir Frieden. Der Herr sei dir besonders nahe, könnte man sagen, und gebe dir seinen Frieden. Im hebräischen Urtext, in dem, so wie es ursprünglich geschrieben wird, geschrieben wurde, steht hier das Wort Shalom. Und Shalom ist ein extrem cooles Konzept, was mich immer wieder begeistert. Shalom wird ganz schnell und ganz einfach mit Friede übersetzt. Bei uns heißt es hier, und gebe dir seinen Frieden. Aber in Shalom, da ist noch so viel mehr drin, wie nur der einfache Friede. In dem Konzept von Shalom in dem theologischen Konzept, da steckt drin Gesundheit, da steckt drin Sicherheit, da steckt drin Ruhe. Und Friede nicht nur in Form von, wenn kein Kampf und kein Krieg ist, also nicht, wenn Funkstille herrscht, sondern wenn wirklich Friede
herrscht. Wirklich eng an eng stehen und sich ja in Arm nehmen können.
Ein Theologe Steck hat mal gesagt, Shalom ist das lebensfördernde, die lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Ich habe kurz einen Moment gebraucht, um darüber nachzudenken. Stimmt, das ist so gut. Wenn die Welt lebensfördernd geordnet ist, das ist der Friede, das ist die Sicherheit und die Ruhe, das ist Shalom.
Wenn du sagst, ja, ich habe das schon lange mit Gott geklärt, ich bin mit Gott im Reinen, ich habe Shalom mit ihm, dann ist das eine Art von Friede und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung von dem, was ich alles sage. In Römer 5, Vers 1 ist, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden, haben wir den Shalom mit Gott durch Jesus Christus. Und das ist Gesetz, das ist safe. Den Friede, den kann dir keiner nehmen. Die Sache ist gebongt.
Aber so oft weiß ich das in meinem Kopf und so oft weißt du das vielleicht in deinem Kopf, aber lebst du danach? Lebst du in diesem Shalom-Friede? Vielleicht, mir geht es so, immer wieder vergesse ich, dass ich weiß, ich habe doch schon Friede, ich brauche doch nicht rastlos umherirren, ich brauche doch nicht selber meine Dinge durchboxen wollen. Vielleicht vergisst du es manchmal. Vielleicht hast du aber auch nicht angefangen, in dem Prozess des Shalom zu suchen, weiterzugehen. Vielleicht hast du an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich bin mit Gott versöhnt, hast du gesagt, okay, that's it, damit mache ich Schluss. Ich glaube, es ist so viel bereichernder für dein und dein Leben, wenn wir uns auf den Weg begeben, nach dem Einschlagen den Shalom in unserem Leben, in unseren Alltag zu übernehmen. Weil so oft geben wir uns mit, ja, wir glauben es im Kopf, aber wir geben uns mit dem zufrieden, was die Welt hier gibt. So oft im Kopf weißt du, dass die Liebe Gottes bedingungslos ist. Die einzige Liebe, die du wirklich brauchst, ist Gottes Liebe. Und was machen wir? Wir suchen die Liebe von Menschen, wir suchen die Liebe von anderen, wir versuchen die Liebe ein kurzzeitiges Lustgefühl in der Pornografie zu befriedigen. Wir suchen die Liebe woanders. Im Kopf weißt du, dass dir Freude versprochen ist. Wir wissen, Shalom, Freude versprochen ist. Und wir verwechseln das so schnell mit kurzzeitigem Vergnügen. Im Kopf weiß ich, dass Friede versprochen ist. Aber irgendwie ist das, was ich lebe, mit eBay, im Amazon, Instagram, mit meinem Smartphone ständig erreichbar und immer die neueste News zu haben, das Gegenteil von Friede. Im Kopf weißt du, dass Anerkennung dir versprochen wurde, Würde, und du gibst dich einfach nur mit Reichtum hier zufrieden. Im Kopf weißt du mir und weißt du, dass in Sicherheit versprochen wurde. Und manchmal verwechseln wir Sicherheit mit einer schönen Annehmlichkeit hier oder mit vielleicht einem scheinbar sicheren Arbeitsplatz. Ich will mit euch ganz ehrlich sein, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir zwar Einschläge haben, aber dass wir an dem Punkt einfach nicht weitergehen. Dass wir an dem Punkt stehen bleiben und sagen, okay, jetzt ist es gut, jetzt ist damit ist alles erledigt. Und so richtig, und da kommt die dritte Hand ins Spiel, so richtig mich auf Gott verlasse, mit Haut und Haar und mich in seiner Hand wisse, getrage wisse, das fällt mir schwer. Vielleicht fällt es dir auch schwer. Bewusst ihn in Entscheidungen mit reinzunehmen, bewusst ihn in meine Wünsche mit reinzunehmen. Aber ich möchte es euch heute Morgen zurufen. Lasst uns festhalten an dem, was Gott uns versprochen hat. Und lasst uns nicht von dem billigen Abklatsch, von dem, was die Welt uns verspricht, zufrieden geben und blenden. Lasst uns das, was Wahrheit ist, was gut ist, was Gott uns geschenkt hat, auch wirklich ergreifen und lasst uns getragen wissen. Jesus sagte sogar selber einmal, sagt, meinen Friede gebe ich euch. Shalom. Mein Shalom gebe ich euch. Wisst ihr, wenn ich an die Predigtvorbereitung, an das Zeug hier, wie ein paar Buchstaben auf dem Papier stehen, dran denk, dann ist es so,
dass ich selber einen guten Gedanke habe und ich denke, jo, der ist göttlich, das passt, und dann fange ich an, dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und dann fange ich an zu tipseln und überlege mir, jo, das passt noch dazu und das passt noch dazu, und dann halte ich einen Moment inne und ich lese es durch und ich denke, nee, die Worte, die da stehen, die sind kraftlos, die sind fad, die sind nicht was, das ist nichts was, das ist nicht gut. Und ich merke, wie ich langsam unruhig werde und dann Abend für vergeht und wie ich vielleicht nichts Produktives dahin kriege. Und ich denke mir dann, hey, Shalom, wo bist du? Jetzt rauen sich meine Kinder an, jetzt rauen sich meine Frau an, nur weil ich unruhig werde, und dann werde ich, dann bin ich alles andere als in dem Shalom lebend. Dann bin ich nicht ein Mensch des Shaloms. Und ich krampf mich so lang ab, bis ich schließlich und endlich dann wieder auf die Knie gehe und sage, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich will dir sagen, was du hier zu sagen hast, nicht was ich denke, was coole Worte sind. Ich hänge hier hart irgendwo zwischen Aufschreiben und dass ich schnell was hinkriegen muss. Und dem, dass ich jetzt eigentlich denke, ich will es machen, aber mach du, und ich brauche dein Eingreifen. Ich will in deinem Shalom leben. Ich will, dass du mich trägst. Ich glaube, Shalom ist nicht einfach so da. Das ist nicht von heute auf morgen, wenn du einsteigst, sagst du, jupp, jetzt bin ich ein Mensch des Shaloms und jetzt geht's ab und jetzt habe ich Ruhe und jetzt bin ich der Chiller vor dem Herrn und jetzt geht's einfach alles nur noch, yo, peace und ab dafür. Nee, ich glaube, das ist nicht so. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Es ist immer wieder ein Einüben von dem Lebenskonzept, Shalom zu leben, Shalom einzuüben, Ruhe einzuüben, zu wissen, derjenige, der mir Sicherheit gibt, das ist Jesus. Immer wieder zu Gott zu gehen und sage, hey, ich habe die Dinge nicht in der Hand. Ich gebe sie an dich ab. Ist die Entscheidung wirklich eine, die dich ehrt? Ist es eine, die du gut findest? Wenn wir den Segen sprechen, wenn wir den Segen aussprechen, dann heißt es doch, wenn wir, dass du ein Mensch des Shaloms werde darfst. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir seinen Frieden, seinen Shalom. Ich wünsche dir, dass du das, dich entscheidest, wieder und wieder, und das Konzept und das Lebenskonzept übereinübst. Ich glaube, es ist kein schönerer Ort, wie unterwegs zu sein mit Gott, unterwegs zu sein in seiner Hand. Die erste Hand ist die, die segnet. Die zweite Hand ist die, ausgestreckt ist und wartet, dass du einschlägst. Und die dritte Hand ist die, die dich trägt. Und stell dir mal vor, in deinem Herz würde wirklich diese Ruhe einkehren. Du bist mit Gott versöhnt und daraus schöpfst du so viel Kraft, dass du deine Beziehungen angehen kannst und dass da, wo aktuell Krieg und Streit und auch vielleicht einfach Funkstille herrscht, dass da einfach Shalom kommt. Mit dir, du Mensch des Shaloms, das Shalom einzieht. Stell dir vor, wie du aus der Kraft, die dir der Heilige Geist gibt, Schritte der Versöhnung, der Heiligung gehen kannst. Und so immer mehr Mensch des Shaloms zu werden. Stell dir vor, hoffnungslose, kaputte Beziehungen würde wieder blühen und heile und gesunde. Stell dir mal vor, wie wir, als wenn wir als Gemeinschaft das Shalom-Konzept leben würde und den tiefen Shalom hier hätte, was das für eine Strahlkraft hätte. Stell dir vor, was deine Ehe, wie das nach außen leuchten würde, wenn da tiefer, ehrlicher, guter Shalom ist, wenn Shalom da geprägt ist. Stell dir vor, welche Auswirkungen das auf deine Kinder hat, auf deine Enkel hat und dann ihre Beziehungen, was das für welche Kreise zieht. Das wünsche ich. Wünsche ich für dich, wünsche ich für mich, wünsche ich für alle vier, die hier vorne gerade vor uns standen, für die Kinder, für Rosi, Elsie, Hannes und Henry, dass sie Menschen des Shaloms werden. Das wünsche ich dir und mir. Ich wünsche dir, dass du Shalom hast zwischen dir und Gott. Ich wünsche dir, dass du Shalom hast zwischen dir und deine Freunde. Shalom zwischen dir und deiner Familie. Ich wünsche dir Shalom zwischen dir und deinen Kindern. Shalom zwischen dir und deinen Arbeitskollegen. Shalom zwischen dir und deiner Kirche. Shalom zwischen dir und deiner Leiter. Shalom vielleicht auch zwischen dir und dir. Ich wünsche dir, ein Mensch des Shaloms zu sein. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein für alle Mal erledigt hast, dass wir vor dich kommen dürfen und dass wir nicht unsicher dastehen müssen, sondern dass wir wissen, dass du ein für alle Mal den Weg zu Gott freigemacht hast. Ich danke dir dafür und ich kann gar nicht anders, wie dich zu loben und dich zu preisen, weil wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Mach uns zu Menschen des Shaloms. Lass es Auswirkungen haben, dass wir Beziehung mit dir leben. Wir freuen uns über dich. Wir möchten dein Reich hier in diese Erde reflektieren. Darauf sind wir angewiesen. Heiliger Geist, helf du uns. Amen.